Ihr Lieben, ich habe ihn zwar noch nie benötigt, aber ich bin trotzdem froh, dass es ihn gibt, den Notruf unter 112. Wenn ich in Gefahr bin oder irgendwo ein Unfall passiert, dann kann ich um Hilfe rufen und es kommt sofort jemand. Allerdings haben es die Leiter der Notrufzentralen manchmal gar nicht so leicht, denn was ein Notfall ist, das legen die Leute ja ganz unterschiedlich aus. Da ruft zum Beispiel ein 18-Jähriger die 112, weil er zu Hause keine Ruhe findet und lieber im Krankenhaus schlafen möchte. Oder eine 61-Jährige macht sich Sorgen, weil ihr Magen nicht mehr knurrt. Und dann ist der Patient, der im Krankenhaus die 112 ruft, weil man sich seiner Meinung nach nicht schnell genug um ihn kümmert. Es ist wirklich kaum vorstellbar, in was für Situationen die Leute alles den Notruf abgeben. Und ich habe mir überlegt, eigentlich wäre es doch gar nicht so schlecht, wenn vielleicht wir als Weltgemeinschaft mal diesen Notruf abgeben würden. Die Nachrichten der letzten Wochen konnte ich jedenfalls wieder nur klagend und kopfschüttelnd verfolgen. In einer Kirche in Amerika wurden 26 Geschwister erschossen, weil ein Mann Probleme mit seiner Schwiegermutter hatte. In Afghanistan hat sich zum x-ten Mal ein Jugendlicher in einer Moschee in die Luft gesprengt. Es gab viele Tote und Verletzte. Insgesamt starben in diesem Jahr schon 280 Menschen auf diese Weise. In Deutschland wird ein Syrer festgenommen, weil er einen schweren Terroranschlag plante. Für etliche Besucher am Ground Zero in New York oder auf der Las Ramblas in Barcelona kommt jede Hilfe zu spät. Transporter überfuhren sie auf dem Bürgersteig mit Absicht. Nordkorea und die USA rasseln derweil weiter mit ihren Atomwaffen und der Krieg in Syrien, der ist aus den Nachrichten verschwunden, weil sich da sowieso nichts ändert. Die Hurricanes Harvey, Irma, Maria und Ophelia haben eine Schneise der Verwüstung in der Karibik, in Texas und Florida gezogen, aber die USA steigen aus dem Klimaabkommen aus. Es ist doch schön, wenn es wärmer wird auf der Erde. Die Feinstaubbelastung in unseren Städten ist seit vielen Jahren viel zu hoch. Doch statt saubere Autos zu bauen, platziert man lieber eine Schummelsoftware, die nur günstige Werte vorgaukelt. Dabei könnte jedes Dieselfahrzeug mit ungefähr 2000 Euro umgerüstet werden, um die Abgasnorm zu erfüllen. Die Anzahl der Insekten in unserem Land ist um 75% zurückgegangen. Das klingt, finde ich, erstmal ganz gut. Aber dadurch sind plötzlich viele heimische Vogelarten in ihrer Existenz bedroht. Und wenn es kaum noch Bienen gibt, wer befruchtet dann die Blüten unserer Obstbäume? Die Kluft zwischen Arm und Reich in unserem Land wird immer größer. Jeder fünfte Deutsche ist inzwischen von Armut bedroht. Und schon wieder tauchen brisante Papiere von Steueroasen auf. Sie belegen, wie die Reichen dafür sorgen, dass sie keine Steuern bezahlen. Unzählige Menschen auf unserer Erde besitzen einfach immer noch viel zu wenig. So wenig, dass sie kaum davon leben können. Sie suchen ihr Glück woanders, doch die Flucht von Millionen endet häufig an Grenzzäunen, in Auffanglagern oder im Meer. Deuten nicht alle diese Anzeichen darauf hin, dass unsere Welt eine Notfallbehandlung braucht? Sehen wir nicht, dass immer mehr auf unserem Planeten kaputt geht? Mir scheint es jedenfalls so, dass sich bestimmte Kräfte, von denen das letzte Buch der Bibel in geheimnisvollen Worten spricht, formieren. Johannes schreibt in Offenbarung 13, dann trat der Drache ans Ufer des Meeres und ich sah ein Tier aus dem Meer heraufsteigen, das hatte 10 Hörner und 7 Köpfe. Auf jedem Horn trug es eine Krone und auf seine Köpfe waren Herrschertitel geschrieben, die Gott beleidigten. Das Tier, das ich sah, war wie ein Leopard, hatte Füße wie Bärentatzen und einen Rachen wie ein Löwe. Der Drache verlieh dem Tier seine eigene Befehlsgewalt, seinen Thron und seine große Macht. Der Drache ist niemand anderes als die alte Schlange aus dem Paradies, also der Teufel höchstpersönlich. Und nun holt sich der Satan einen finsteren Helfer herbei, ein Tier. Das Tier kommt aus dem Meer der Völker und ihm wird dieselbe Macht gegeben wie dem Teufel. Sein gotteslästerlicher Name wird hier noch nicht ausgesprochen, aber an anderer Stelle heißt er der Antichrist. Er wird mit übernatürlichen Kräften und außergewöhnlicher Klugheit ausgerüstet. Er wird viele erstaunliche Dinge vollbringen, nur eins wird er nicht tun. Er wird nicht sagen, ich bin der Antichrist. Und hier liegt unser Problem. Das Gefährliche am Antichristen ist nämlich nicht, dass er gegen Jesus und seine Leute arbeitet. Viel schlimmer ist, dass er sich so ausgibt, als wäre er Jesus. Das ist nämlich die eigentliche Bedeutung des griechischen Wortes anti. An die Stelle von Christus tritt jemand und versucht uns zu verführen. Weil der Teufel weiß, dass wir sehnsüchtig auf Jesus warten, wird er uns einen Ersatzchristus schaffen. Und die Menschheit wird ihm als Erfüller ihrer Träume zujubeln. Er versteht es grandios, den Sohn Gottes zu imitieren. Hören wir weiter, wie Johannes ihn beschreibt. Einer der Köpfe des Tieres sah aus, als hätte er eine tödliche Wunde erhalten, aber die Wunde wurde geheilt. Die ganze Erde lief dem Tier staunend nach. Alle Menschen beteten den Drachen an, weil er seine Macht dem Tier verliehen hatte. Sie beteten auch das Tier an und sagten, wer kommt diesem Tier gleich? Wer kann es mit ihm aufnehmen? Das Tier durfte unerhörte Reden halten, mit denen es Gott beleidigte, und es konnte 42 Monate lang seinen Einfluss ausüben. Es liegt auf der Hand, dass dieses Tier ein gezieltes Gegenstück zu Jesus ist. Jesus hat als Lamm einen großen Sieg in dieser Welt errungen und nun kommt das Tier und sagt, das kann ich auch. Bei genauem Hinsehen finden sich 7 Parallelen zwischen dem Tier und dem Lamm. Erstens, das Lamm wie auch das Tier kommen aus dem Wasser und üben einen großen Einfluss auf die Menschheit aus. Jesus stieg aus dem Jordan nach seiner Taufe und begann zu heilen und zu predigen und zu wirken. Das Tier steigt aus dem Meer der Völker und gibt sich unsterblich und geheilt. Zweitens, sowohl das Lamm wie auch das Tier üben ihre Macht auf dieser Erde 3,5 Jahre aus. Der Evangelist Johannes legt großen Wert auf diese Daten, sodass wir das heute ganz genau aus seinem Bericht über Jesus entnehmen können. Jesus zog 3,5 Jahre durch Israel und predigte. Ob der Antichrist sich auch ganz genau an diese 42 Monate halten wird, lässt sich nicht genau sagen, denn Zahlen haben in der Offenbarung eine symbolische Bedeutung. So können aus diesen 1260 Tagen auch ganz schnell mal 1260 Jahre werden. Keine neue Erfahrung für das Volk Gottes. Wenn bereits für die verlorenen 40 Tage, die die Kundschafter Israels im Land Kanaan verschenkten, weil sie nicht glaubten, dass sie mit Gottes Hilfe dieses Land erobern könnten, für diese 40 Tage musste das Volk Israel 40 Jahre in der Wüste verbringen. Drittens. Beide, das Lamm und das Tier, empfangen eine tödliche Wunde. Jesus stirbt am Kreuz für uns. Daran denken wir in jedem Gottesdienst. Das Tier wird aber auch solch eine Wunde von sich tragen, wahrscheinlich in seinen kriegerischen Auseinandersetzungen. Viertens, Lamm und Tier kehren ins Leben zurück. Jesus wurde vom Vater von den Toten auferweckt. Für das Tier gilt wahrscheinlich nur totgesagte Leben länger. Fünftens, das Lamm hat Hörner wie auch das Tier und das bedeutet, dass sie beide eine sehr große Macht besitzen. Sechstens, Lamm und Tier empfangen Ehre und Anbetung auf dieser Welt, aber nur das Lamm wird sie in Ewigkeit behalten. Und siebtens, sowohl das Lamm als auch das Tier versuchen, alle Nationen, Völker und Stämme zu erreichen. Halten wir fest, zwischen dem Lamm und dem Tier bestehen mindestens 7 Parallelen. Der Antichrist versucht mit aller Macht den Eindruck zu erwecken, er sei der Christus. Denn ihm ist sehr daran gelegen, den Platz von Jesus einzunehmen. Er verfolgt damit die gleichen Ziele wie sein Herr. Er will am Thron Gottes rütteln. Er will wie Gott sein. Und es ist ihm völlig egal, wie viel Leid und Krieg dieser Kampf über den Himmel und die Erde gebracht hat und noch heute bringt. Der Teufel ist in einer verzweifelten Lage. Er ist am Kreuz als der Böse enttarnt worden. Und es gibt unzählbare Menschen auf dieser Welt, die ihm daher bisher nicht auf den Leim gegangen sind und an Gott festhalten. Doch um die zu kriegen, schafft er ihnen am Ende ein teuflisches Bild, das Jesus sehr ähnlich sieht. Aber damit nicht genug. Johannes schreibt weiter ab Vers 11. Dann sah ich ein zweites Tier auf der Erde heraufsteigen. Es hatte zwei Hörner wie ein Lamm, aber es redete wie ein Drache. Unter den Augen des ersten Tieres übte es dessen ganze Macht aus. Es brachte die Erde und alle ihre Bewohner dazu, das erste Tier mit der verheilten Wunde anzubeten. Das zweite Tier tat große Wunder. Vor allen Menschen ließ es Feuer vom Himmel auf die Erde regnen. Durch die Wunder, die es im Auftrag des ersten Tieres tun konnte, täuschte es alle Menschen, die auf der Erde lebten. Es überredete sie, ein Standbild zu errichten zu Ehren des ersten Tieres, das mit dem Schwert tödlich verwundet worden und wieder ins Leben zurückgekehrt war. Das zweite Tier bekam sogar die Macht, das Standbild des ersten Tieres zu beleben, sodass dieses Bild sprechen konnte und dafür sorgte, dass alle getötet wurden, die es nicht anbeteten. Offenbar werden wir es also mit einem dreifachen Endzeitpaket zu tun bekommen. Der Satan errichtet sich nämlich eine eigene böse Trinität. Statt Vater, Sohn und Heiliger Geist bietet er den Menschen den Teufel, den Antichrist und den falschen Propheten an. Er wird Gott in fast allen Dingen nachäffen und versuchen, mit seiner Religion an die Stelle des Christentums zu treten. Er wird sogar Feuer vom Himmel regnen lassen, wie einst der Heilige Geist zu Pfingsten. Er wird Todes zum Leben erwecken, wie einst Jesus bei Lazarus. Er wird vielleicht sogar die Welt aus ihrer wirtschaftlichen Talfahrt herausholen und allen Menschen Arbeit und Wohlstand verschaffen. Und so gut wie alle werden schließlich auf ihn hereinfallen. Alle, die nicht im Buch des Lebens stehen, das ist das Buch, das Gott im Himmel führt und in das er jeden einträgt, der an seinen Sohn Jesus glaubt und ihm folgt. Johannes schreibt dazu ab Vers 6, das Tier öffnete sein Maul und lästerte Gott und seinen Namen, ebenso sein Heiligtum und alle, die im Himmel wohnen. Und Gott ließ zu, dass es mit seinem heiligen Volk Krieg führte und es besiegte. Es bekam Macht über alle Völker und Nationen, über alle Menschen aller Sprachen. Alle auf der Erde werden es anbeten, alle, deren Namen nicht seit Beginn der Welt im Lebensbuch des geopferten Lammes stehen. Steht dein Name eigentlich schon im Buch des Lammes? Es gibt keinen wichtigeren Platz auf dieser Welt, wo du deinen Namen verewigen kannst, als in diesem Buch des Lammes. Es bietet dir Halt, auch in schwierigster Zeit. Es trägt dich durch, auch wenn die ganze Welt gegen dich zu sein scheint. Um in diesem Buch eingetragen zu werden, musst du nur eines tun. Du musst das Opfer annehmen, das das Lamm am Kreuz für deine Schuld getan hat. Dazu genügt ein einfaches Gebet, in dem du Jesus dich zuwendest. Sag ihm, dass du dankbar für ihn bist und für all das, was er für dich getan hat. Und dass du ihn liebst und dass du ihm in deinem Leben vertrauen willst. Und dann trägt er dich in das Buch des Lammes ein. Und er wird zu dir sprechen, indem er sagt, ich bin ab jetzt der gute Hirte für dich. Und ich kenne dich und ich gebe dir das ewige Leben. Du wirst niemals mehr für immer sterben, denn niemand kann dich aus meiner Hand reißen. Ist das nicht wunderbar, wenn wir das aus dem Mund von Jesus hören? Aber Jesus hat uns auch nicht verschwiegen, dass der Weg in sein ewiges Reich mit Dornen gespickt sein kann. Darum müssen wir klären, wer ist mit den beiden Tieren gemeint. Sicherlich dürfen wir da nicht so herangehen, dass wir nachher zu unserem Nachbarn oder morgens zu unserem Arbeitskollegen sagen, ich habe heute eine Predigt über dich gehört. Das wäre sicherlich falsch. Zwar wird uns der Antichrist vielleicht auch persönlich begegnen, aber viel schlimmer ist doch das widergöttliche System, das hinter ihm steht. Der Antichrist ist nur die Spitze eines Staates oder Staatenbundes, der die Macht ausübt. Johannes schreibt dazu, dieses Tier hatte alle Menschen in seiner Gewalt, hohe und niedrige, reiche und arme, Sklaven und Freie. Sie mussten sich ein Zeichen auf ihre rechte Hand oder ihre Stirn machen. Nur wer dieses Zeichen hatte, konnte noch kaufen oder verkaufen. Das Zeichen bestand aus dem Namen des ersten Tieres oder der Zahl für diesen Namen. Hier geht es um Weisheit. Wer Verstand hat, berechne, was die Zahl des Tieres bedeutet, denn sie steht für einen Namen, den Namen eines Menschen. Es ist die Zahl 666. Nachdem der Antichrist die Weltherrschaft erlangt hat, wird er eine politische, wirtschaftliche und religiöse Diktatur ausüben. Allen Menschen wird er sein ehernes Gesetz aufzwingen. Handel ist nur noch denen möglich, die sein Zeichen tragen. Im Zeitalter von Mikrochips und Zahlencodes ist es eine durchaus realistische Vorstellung. Und so waren einige Christen auch skeptisch, als die Strichcodes in unseren Geschäften eingeführt wurden. Sie bestehen immerhin aus 3x6 Zahlenfolgen. Aber ich glaube nicht, dass wir uns durch solche Zahlenspiele erschrecken lassen sollten. Viel gefährlicher sind doch die Tendenzen, die hinter dieser ganzen Elektronik stehen, dass man die Macht hat, Menschen zu überwachen, dass man vom gläsernen Menschen spricht und dass man vielleicht irgendwann einen Staat bekommen könnte, der alles kontrolliert. Daher haben manche Leute auch im Internet inzwischen den Antichristen ausgemacht. Und das WWW, mit dem die meisten Adressen im Internet beginnen, steht im Hebräischen tatsächlich für die Buchstaben WWW, also 666. Allerdings wird dabei übersehen, dass die Offenbarung in Griechisch geschrieben wurde und nicht in Hebräisch. Martin Luther und mit ihm viele andere sahen in der Beschreibung des Antichristen immer wieder die katholische Kirche und den Papst. Nun müssen wir sagen, dass das sicherlich daran lag, dass Luther massivste Probleme mit der damaligen Kirche hatte, dass sie ihn ja auch verfolgt hat und töten wollte. Aber wir sollten seine Auslegung deswegen nicht als mittelalterliches Denken beiseite legen, denn sie enthält wichtige Ansätze auch für uns heute. Ich glaube nicht, dass die katholische Kirche der Antichrist ist. Ich kenne viele wunderbare Christen in ihr und ich schätze ihre gute und klare ethische Richtung, die ich bei anderen Kirchen vermisse. Aber die katholische Kirche besitzt tatsächlich eine Macht und eine Struktur, die dem sehr nahe kommt, was in der Offenbarung beschrieben wird. Daher können wir vielleicht an ihr erkennen, worauf wir achten müssen. Wenn eine große Institution versucht, alle Religionen unter einem Dach zu vereinigen, dann sollten wir wachsam sein. Und wenn es bei dieser Vereinigung nicht mehr um Jesus, sondern nur noch um Religion geht, dann ist äußerste Vorsicht geboten. Die Baha'is versuchen so schon seit vielen Jahren, alle Religionen zu vermischen. Sie bezeichnen sich als Universalreligion und haben weltweit mehr als 8 Millionen Anhänger. Das sind nicht viele gegenüber 8 Milliarden Menschen. Aber die Idee, dass alle Religionen an den gleichen Gott glauben, die Idee ist doch inzwischen sehr verbreitet. Ähnliche Ziele verfolgt eine andere Bewegung mit weitaus größerem Erfolg als die Baha'is. Man nennt sie immer noch New Age, neues Zeitalter, obwohl sie gar nicht mehr so neu ist. Sie kleidet sich mit vielen Namen, Esoterik, fernöstliche Meditation und vieles andere mehr. Sie begegnet uns überall in unserer Gesellschaft. Ihre Zeichen finden sich wie selbstverständlich inzwischen auf Plakaten, Zeitungen oder Hauswänden. Ihre Bücher liegen zu Tausenden in den Regalen der Geschäfte. Und meistens liegen sie direkt neben den christlichen Angeboten und werden mit ihnen verwechselt. Inhaltlich ist diese Bewegung kaum noch zu packen. Sie enthält aus jeder Religion etliche Bausteine. Und darum findet sie auch niemand gefährlich. Aber ihre Lehre ist tödlich, weil sie uns von Jesus wegbringt. Sie redet uns ein, dass das Göttliche in uns liegt und dass wir es nur erwecken müssten, um zu einem besseren Leben zu finden. Aber da ist kein göttlicher Funke in uns drin. Den haben wir vor langer Zeit verloren. Die Bibel sagt, dass nur Jesus uns aus dieser Verlorenheit heraus retten kann. Er ist der Einzige, der uns wieder in Verbindung mit dem Vater und mit dem Göttlichen bringen kann. Aus uns selbst heraus finden wir nicht zurück zu Gott. Ihr merkt hoffentlich, der Antichrist ist nicht leicht zu erkennen. Und darum gibt uns Johannes einen weiteren Anhaltspunkt, wie wir den Antichristen entlarven können. Er sagt, dass sein Name etwas mit der Zahl 666 zu tun hat. Das klingt für uns merkwürdig, aber für die ersten Leser der Offenbarung war das nichts Ungewöhnliches. Jeder Buchstabe ihres Alphabets besaß ja einen Zahlenwert. Und genauso wie wir heute Kreuzworträtsel lösen, haben die Griechen sich Zahlenrätsel gestellt, mit denen man Wörter erraten musste. Dieses Spiel nannten sie Gematrie. Bei Ausgrabungen in Pompeji fand man eine Tonscherbe mit dem Rätsel »Ich liebe die, deren Zahl 545 ist«. Leider kann ich euch nicht sagen, wer damit gemeint ist. Denn in der Regel handelt es sich bei diesen gematrischen Rätsel um die Quersumme mehrerer Wörter und Buchstaben. Wenn wir also keinen Anhaltspunkt haben, wer gemeint sein könnte, dann haben wir keine Chance, es herauszufinden. Daher nehme ich an, dass Johannes hier auf eine Person verweist, die zu seiner Zeit bereits lebte. Und ich bin davon überzeugt, dass seine ersten Leser diese Anspielung ganz eindeutig verstanden haben. Auf den Münzen, die zu dieser Zeit im Umlauf waren, stand eine Abkürzung, die die Quersumme 666 ergibt. Jeder im Reich hatte diese Buchstaben täglich in seiner Hand. Sie stehen für den gotteslästerlichen Titel des römischen Kaisers Domitian. Er war der Antichrist, vor dem Johannes die damalige Gemeinde warnte. Und die Christen taten gut daran, ihn zu fürchten, denn unter ihm fand einige Jahre später eine der schlimmsten Christenverfolgungen all der ganzen Welt statt. Johannes bedient sich dieser Rätselsprache auch noch an vielen anderen Stellen, denn er schrieb die Offenbarung in einem römischen Gefängnis auf der Insel Patmos. Und weil er wollte, dass seine Zeilen durch die Zensur der Römer kamen, musste er manche Wörter verschlüsseln. Kaiser Domitian hieß daher 666. Rom nannte er die Hure Babylon, die auf sieben Hügeln sitzt. Und Jesus ist das Lamm mit den sieben Hörnern oder auch das Wort Gottes, das auf einem weißen Pferd reitet. Nun können wir diese Prophezeiung damals als entschlüsselt abhaken. Aber das wäre ein Fehler. Denn Gottes Wort bleibt immer aktuell und es hat sich schon oft gezeigt, dass seine Vorhersagen sich doppelt und dreifach erfüllen. So müssen wir davon ausgehen, dass es nach Rom noch weitere Städte geben wird, in denen Christen verfolgt werden. Und wir denken an diesem Sonntag auch an die vielen Millionen Christen weltweit, die in diesem Moment jetzt unter Verfolgung leiden. Außerdem gilt es zu begreifen, dass es noch viele Verkörperungen des Bösen gab und geben wird. Ja, ich scheue mich nicht, Männer wie Hitler, Milosevic, Idi Amin, Kim Jong-un oder auch den Propheten Mohammed dazuzuzählen. Oder auch diese drei Männer, die mit Sicherheit das Potenzial zum Antichristen haben. All diese Menschen, die ich jetzt aufgezählt habe, haben das Böse in der Welt mit Leben angefüllt. Was fehlt, ist nur noch der eine, der den Gipfel dieser langen Linie von Feinden Gottes bildet. Dieser eine wird das Antichristentum so weit führen, dass es seine ganze Macht entfalten wird. Und dann wird Jesus auf diese Welt zurückkehren und das Böse endgültig vernichten. Bis dahin brauchen wir noch ganz viel Geduld, Treue und Standhaftigkeit. Johannes schreibt, wer Ohren hat, soll gut zuhören. Wer dazu bestimmt ist, gefangen zu werden, kommt in Gefangenschaft. Wer dazu bestimmt ist, mit dem Schwert getötet zu werden, wird mit dem Schwert getötet. Dann braucht Gottes heiliges Volk Standhaftigkeit und Treue. Bei einem Bombenangriff während des Zweiten Weltkriegs floh ein Vater mit seiner kleinen Tochter in den Luftschutzbunker. Über ihnen tobte der Kampf und es war klar, dass sie hier unten übernachten würden. Der Vater brachte das Kind in eines der Kinderbetten in dem Unterstand und deckte sie zu. Dann machte er das Licht aus und legte sich in ein Feldbett an der anderen Wand. Doch die Kleine konnte nicht schlafen. Das Donnern über ihnen und der fremde Raum mit diesen schwarzen Schatten machten ihr Angst. Die Mutter war nicht da und sie fühlte sich so allein. Sie weinte nicht, aber dann hielt sie es einfach nicht mehr aus. Sie rief ihren Vater, »Papi, bist du da?« Und er antwortete, »Ja, mein Kind, ich bin hier. Du kannst ruhig schlafen.« Sie versuchte es noch einmal, aber es gelang ihr nicht. Nach einer Weile war ihre Stimme wieder zu hören. »Papi, bist du da?« »Ja, Liebling, ich bin hier. Hab keine Angst, schlaf nur. Es ist alles gut.« Eine Weile blieb alles still, aber dann meldete sich das Mädchen ein drittes Mal. »Papa, sag mal, liegst du mit deinem Gesicht auch zu mir herüber?« Sie brauchte nicht lange auf die Antwort zu warten. »Ja, mein Kind, dein Vater ist hier und mein Gesicht schaut zu dir herüber.« Da schlief die Kleine ein Sie hatte gehört, was sie brauchte. Ich wünsche dir, dass du in dieser dunklen Jahreszeit ganz ähnliche Worte von unserem Vater im Himmel hörst. Dass du durch seine Worte neu für deinen schwierigen Weg vorbereitet wirst. Und wenn du ihm vertraust, dann darfst du wissen, dass sein Gesicht ganz sicher auch auf dich gerichtet ist. Auch in diesem Augenblick jetzt. Er passt jeden Tag auf dich auf. Und er sorgt dafür, dass dich wirklich nichts aus seiner Hand reißen kann. Amen.